Ja, ich möchte als allererstes Grüße bestellen. Viele von euch wissen, ich war erst eine Woche in Urlaub und jetzt die vergangene Woche zur Studientagung der Pastorenschaft in Baden-Württemberg. Und wir gehören ja zu einem großen Regionalverband, einem Landesverband von 80 Gemeinden mit etwa 10.000 Mitgliedern. Und die Pastorenschaft war zusammen. Und da war auch die Leiterin unseres Landesverbandes, die Conny Edel. Und sie hat mich persönlich noch einmal gebeten, ganz herzliche Grüße euch weiterzusagen. Also nicht so ein allgemeiner Gruß, so hört man ja oft, sondern speziell Hemsbach. Es ist so, dass die Conny Edel ihre Aufgabe abgeben wird als Landesverbandsleiterin im kommenden Jahr. Es steht jemand bereit, Nachfolger zu werden. Ich kann, denke ich, den Namen auch sagen. Urs Bruhn, viele von euch kennen ihn. Jenny nickte eifrig. Ja. Und lasst uns da immer wieder auch an Conny denken, an Urs, an alle, die die große Verantwortung tragen hier im Landesverband. Mir ist aufgefallen, dass ich ein ziemlich mittelalterlicher Typ geworden bin. Wir haben jetzt viele, viele junge Kollegen neu begrüßt. Es gibt 11 Kollegen im Anfangsdienst und inzwischen gehöre ich zur mittleren Generation. Wir hatten ein sehr bewegendes Thema. Das Thema, wozu ist der Teufel da? Etwas ungewöhnlich für eine Tagung vielleicht, aber es ist ja so. Es ist ja so, dass wir nicht einfach so im luftleeren Raum leben, sondern dass wir von Mächtigen und Gewaltigen umgeben sind. Immer wenn wir beim Vater unser beten und erlöse uns von dem Bösen, dann denken wir doch daran, dass nicht nur gute Mächte uns umgeben. Aber darüber vielleicht an anderer Stelle mehr. Ich möchte gerne den Predigttext jetzt lesen. 1. Korinther, mache ich weiter, Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Paulus schreibt darin: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Ich möchte gerne mit euch in diese Sätze ein wenig eintauchen. Wenn uns Gemeinden vor Augen stehen, dann denken wir oft an ein Bild. Ganz unterschiedliche Bilder. Wenn ihr an die Gemeinde denkt, in der ihr mal zum Glauben gekommen seid oder getauft worden seid, fällt euch vielleicht so ein Bild ein. Vielleicht denkt ihr, ja, die Gemeinde war wie eine Baustelle oder sie ist ein Weinberg. In dem Begrüßungswort sagte Ulrike zu uns, die Sonntage sind wie Herbergen des Lebens. Ja, vielleicht war eure erste Gemeinde wie eine Herberge. Kann auch sein. Und wenn Paulus an die Gemeinde in Korinth dachte, er schrieb ja diesen Brief an die Gemeinde in Korinth in Griechenland, da kam ihm wohl beim Schreiben dieser Zeilen auch ein Bild in den Sinn, nämlich das Bild eines Schiffes. Der Gedanke, dass die Gemeinde ein Schiff sein könnte, ist später wieder aufgegriffen worden. So nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren ist ein Lied entstanden, das hieß Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Wer von euch kennt das Lied? Oh, eine ganze Menge, hätte ich gar nicht gedacht, dass es noch so bekannt ist. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Und dann wird es so ausgemalt, was das alles so bedeuten kann, dass die Gemeinde ein Schiff ist. Woran ist in diesem Text erkennbar, dass Paulus hier an eine Gemeinde gedacht hat? Ich möchte mal nochmal auf die erste Folie zurückkommen, wo der Text war. Ja, in dem ersten Satz heißt es, dafür halte uns jedermann für Diener Christi. Und dieses Wort Diener, das möchte ich gern ein wenig mit Farbe versehen. Für Diener haben wir nur ein Wort im Deutschen. Diener ist Diener. So, vielleicht fallen uns noch ein paar verwandte Worte ein, aber im Grunde genommen gibt es halt dieses eine Wort Diener. Im Griechischen gibt es eine ganze Reihe von Worten, die für Diener stehen und die jeweils eine spezielle Bedeutung haben. Das Wort Diener an dieser Stelle heißt auf Griechisch Hyperätes. Hyperätes bedeutet, es ist ein Ruderknecht. Damals hatten die Schiffe natürlich noch keine Motoren. Der Motor wurde ersetzt durch eine ganze Reihe kräftiger junger Männer, die so nebeneinander und übereinander und hintereinander saßen und die Ruder bedienten. Und einer, der in der untersten Reihe sitzt und ein Ruder bedient, war ein Hyperätes, war in solch ein Diener. Das ist die Erklärung hier der Stelle dieses Wortes. Und wenn Paulus so an Korinth dachte, und er dachte, diese Gemeinde ist wie ein Schiff, und dann dachte er, aber dieses Schiff, das hat große Probleme. Ein Schiff, ein Gemeindeschiff mit großen Problemen. Jetzt frage ich mal, bin mal ganz mutig, frag mal, ach ja, die Schiffe, die haben wir gar nicht richtig geguckt, darf ich mal das erste, wer kennt dieses Schiff? Oh, einige sind schon drauf gewesen, das ist die Chausee, die im Eiselmeer Jugendkreise und Betriebe, Betriebsbelegschaften durchs Eiselmeer befördert. Und es ist ganz angenehm, auf dem Schiff zu fahren. Man braucht nämlich gar nicht rudern. Man muss nur ab und zu mal Segel setzen und einholen, ein Wendemanöver vollziehen. Das ist auch schon Arbeit manchmal. Aber es hält sich alles im Rahmen. Nein, das Schiff, an das Paulus dachte, das war eben solch ein Schiff, so ein griechisches Schiff. So hier auf einer Briefmarke mit, sehen wir auch die Ruder schon, wir sehen aber nicht die Leute dahinter. Ja, so ein Schiff. Ein Schiff, aber dieses gemeine Schiff hatte große Probleme. Was für Probleme kann ein Schiff haben? Was für Probleme kann ein Schiff haben? Dass ungleich gerudert wird, Sturm, Seegang, Loch im Rumpf, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Oh ja, der Navigator ist irgendwie, hat einen über den Durst getrunken und dann geht's nicht in die richtige Richtung. Also es gibt viele Probleme, was so ein Schiff haben kann. Ein Problem, das es in Korinth gab, etwas ganz Wichtiges ist auf einem Schiff, egal ob es klein oder groß ist, ist es in jedem Fall so, dass es nur einen Kapitän hat. Kleines Schiff hat einen Kapitän. Es kann so groß sein, wie es will, es hat auch immer nur einen Kapitän. Und jeweils eine Mannschaft, die alle Pflichten erledigen. Aber auf diesem Gemeindeschiff Korinth, und das war die besondere Problematik, gab es mindestens vier Kapitäne. Vier Kapitäne mit jeweils vier Mannschaften. Und dann gab es noch eine ganze Reihe Individualisten, die sowieso machten, was sie wollten. Es gab Spaltungen. Es gab Gruppierungen um Koryphäen, wie einen gewissen Apollos zum Beispiel, damals sehr bekannt, Paulus, um Petrus. Und es gab auch Leute in der Gemeinde in Korinth, die sich auf Jesus Christus besonders berufen haben. Statt sich mit der Arbeit auf dem Schiff zu befassen, beschäftigten sich die Leute an Bord damit, die Chefs, die Kapitäne nach ihren seemännischen Fähigkeiten zu beurteilen und kluge Sprüche zu machen. So kann das Schiff nicht vorwärts gehen. Und deswegen gab es viel, viel Streit an Bord. Das Schiff kam vom Kurs ab und es drehte sich immerzu im Kreis. Große Geschwindigkeit, große, viele Knoten, aber immerzu im Kreis. Lebendige Gemeinde, aber ich möchte nicht in dieser Gemeinde sein. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Das gibt es in vielen Gemeinden. Vier Kapitäne, vier Mannschaften, Spaltung, Individualisten, Solisten. Der eine kann es besser als der andere. Das Schiff, so heißt es in dem Lied, es fährt von Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr. Dieses Schiff hat einen Feind. Und der Feind des Schiffes hat ein großes Interesse, es untergehen zu lassen, es in jedem Fall nicht ankommen zu lassen. Er macht es meistens nicht durch Sturm, das wäre viel zu einfach, sondern er macht es durch den verführerischen Gedanken. Wie wäre es, wenn du, was bist du, Maat? Wenn du, Maat, Kapitän würdest, du hast das Zeug dazu, was der kann da oben, der Alte, das kannst du noch viel besser. Du hast das Zeug dazu. Oder eure Gruppe, hier die Ruderknechte in der Mitte auf der Backbordseite, ihr seid die Elite. Alles wird besser, wenn ihr euren Bootsmann zum Kapitän macht. Der Feind ködert sie mit einer alten Lüge, die vielen sehr bekannt vorkommt. Ihr werdet sein wie Gott. Er weiß genau, wenn man weitere Kapitäne dazu wählt, ist das Schiff verloren. Dann ist es so, als ob man ein Leck in den Rumpf hineinbohrt. Es ist völlig verfahren, das Gemeindeschiff von Korinth. Was soll jetzt werden? Paulus macht es so. Und das ist beispielhaft. Jetzt kommen wir nochmal auf die nächste. Ja, haben wir nochmal die ersten beiden Verse und das obere Bild, da sehen wir Ruderknechte bei der Arbeit. Paulus macht es so und das ist beispielhaft. Zwar gibt es Leute, die ihn gern zum Kapitän hätten, die sagen, wir gehören zu Paulus. Er will einfach kein Kapitän sein. Er will es nicht. Und er lässt sich das nicht gefallen. Weil das Gemeindeschiff schon einen Kapitän hat. Unser Kapitän heißt Jesus Christus. Ganz eindeutig, da gibt es nichts zu streiten. Er gibt den Kurs vor. Er ist der, der den Weg bestimmt. Als was sollen ihn, den Paulus, die Leute an Bord sehen? Ja, er schreibt, dafür halte uns jedermann für Diener, also für Rudermatrosen Christi. Das ist das, was ihm vorschwebt. Das ist das, als was er gelten möchte, viel lieber denn als Kapitän. Er will ein Rudermatrose sein. Er ist natürlich ein Kind Gottes. Aber was seinen Dienst angeht in Korinth und anderswo in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi als Apostel, da will er als Rudermatrose wahrgenommen werden. Kein Solist gegenüber den anderen Crewmitgliedern. Eingebunden in eine Rudermannschaft. Was zeichnet solch einen Rudermatrosen aus? Es zeichnet ihn aus, dass er kein Solist ist. Schon gar nicht gegenüber dem Kapitän. Was würde passieren, wenn die Rudermatrosen sich sagen würden, oh, jetzt zeige ich denen das mal, ich kann noch viel schneller rudern als der Takt, der mir vorgegeben wird. Dann würde es ein großes Chaos geben. Er hat keine Möglichkeit und er sucht sie auch nicht, den Kurs des Schiffes gegen den Willen seines Kapitäns zu beeinflussen. Denn auch das ist ihm wichtig. Er will nicht irgendein Rudermatrose sein, sondern ein Rudermatrose Christi. Das heißt auch, so frei und so unabhängig von Menschen darf und muss ich sein. Ein Rudermatrose ist unabhängig von den anderen Matrosen. Er ist nur abhängig von dem Schlag, der ihm vorgegeben wird. Und die rechts und links neben ihm, die können ihm flüstern, was sie wollen, das spielt für ihn keine Rolle. Er orientiert sich an dem, was vorgegeben ist. So, und jetzt steht da ja auch nicht einfach so, dafür halte mich jedermann, sondern da steht, dafür halte uns jedermann. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist und ob ihr da schon stutzig geworden seid. Das uns, das schließt ja alle anderen Crewmitglieder mit ein. Vor Gott sind sie, was ihre Beziehung zu ihm angeht, geliebte Kinder. Ich darf mich damit trösten und darf mich daran freuen, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Aber was den Dienst angeht, Rudermatrose. Das möchte er den Korinthern zurufen. Ich bin Rudermatrose Christi und ihr bitte auch. Versucht nicht Solisten zu sein. Versucht nicht die große Nummer abzuziehen. Hört auf mit dem Solistentum. Hört auf mit dem Drang, die anderen laufbahnmäßig überholen zu wollen. Ist nicht eure Sache. Hört auf mit eurer Selbstherrlichkeit, selber Kapitän sein zu wollen, bloß weil ihr ein paar Gaben habt. Schön, wenn ihr Gaben habt. Aber missbraucht sie nicht. Nur so kann die Fahrt gelingen. Dieses Uns schließt auch uns mit ein. Jeden Einzelnen. Vor Gott und voreinander sind wir in Christus geliebte Kinder. Solange wir auf der Fahrt durch das Meer der Zeit sind, sollen wir aber damit ganz zufrieden sein, wenn man uns für Rudermatrosen hält, ganz schlicht, die an ihrem Ort sind und die an dem Kapitän orientiert sind, eingebunden in eine Mannschaft, die nur, wenn sie sich auf ihren gemeinsamen Dienst konzentriert, Erfolg haben kann. Eingebunden in ein Gehorsamsverhältnis zu Jesus Christus, der Kapitän des Schiffes ist. Für eins hält uns auf diesem Schiff hoffentlich auf alle Fälle niemand, nämlich für erster Klasse Passagiere. Die gibt es auf dem Schiff nämlich nicht. Noch nicht mal auf der Chause hatten wir einen erster Klasse Passagier. Jeder hat mit angefasst. Kleine winzige Nebenbemerkung, will es jetzt nicht auswalzen, aber jedes Kind Gottes hat auch ein Herz für den Dienst, ein dienstbereites Herz. Ein Herz, das Möglichkeiten sucht, dem Herrn zu dienen. Wir sind alle miteinander zum Dienst berufen, wir sind dazu da auf der Welt, um zu dienen. Zweiter Teil, also das ist ja nicht alles, Rudermatrose. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi. Und dann kommt noch was und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und damit hängt das zweite Bild zusammen, das ihr da seht, drei knackige Zwiebacke. Paulus provoziert natürlich die Korinther mit dem Bild von den Rudermatrosen. Rudermatrosen kannten die Korinther ganz gut, war ja eine Hafenstadt. Ach, was war das, ein Bild des Jammers, wenn ein Schiff anlegte und die armen Rudermatrosen da rauskamen, völlig zerschunden und müde. Er provoziert sie schon. Aber er beschreibt seine Funktion noch auf eine andere Art und Weise. Er sieht sich nämlich als Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das ist das Zweite. Was ist ein Haushalter? Ein Oikonomos auf Griechisch. Da steckt Ökonom drin, das kennen wir vielleicht. Einer, der die betriebswirtschaftliche Leitung des Schiffes innehat, sozusagen ein Schiffsmanager. Wie hieß das früher? Zahlmeister, glaube ich. War früher mal so. Ein Job auf einem Schiff, ein Verwalter, ein Manager. Und er ist beides in Personalunion, Rudermatrose und Manager. Der Manager besorgt alles, was für die Fahrt nötig ist. Da braucht man eine ganze Menge auf so einem Schiff. Man braucht Proviant, frisches Wasser, Reparaturbedarf, Holz, Segelzug und natürlich Heuergeld, auch ganz wichtig. Er kümmert sich um die Bedürfnisse des Schiffes und der Besatzung. Und das Einzige, es ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, natürlich, denn auch ohne ihn würde das Schiff liegen bleiben. Und das Einzige aber, was man von ihm erwartet, ist, er muss treu sein. Das ist ganz wichtig. Ein Verwalter, ein Manager muss treu sein. Er darf nicht seinen verantwortungsvollen Posten dazu missbrauchen, sich zum Herrn über das Schiff aufzuspielen. Er darf nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Er darf nicht vergessen, dass er in seinem Tun einem Höheren gegenüber verantwortlich ist. Am Ende der Fahrt, da muss er die Bücher aufmachen und dann guckt der Reeder rein und schaut, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und er muss die Crew mit dem versorgen, was sie brauchen. Mit frischem Wasser, mit nahrhaftem und abwechslungsreichem Essen. Die Qualität des Reparaturmaterials muss stimmen, dass die neuen Segel nicht sofort wieder reißen. Und bezogen auf das Gemeindeschiff heißt es, er sieht sich als jemand, der die Gemeinde Gottes versorgt. Er versorgt die Gemeinde Gottes, aber natürlich nicht mit Zwieback, sondern mit den Geheimnissen Gottes. Geheimnisse Gottes. Was er weitergibt, ist ein Geheimnis, das heißt, er hat es sich nicht selber ausgedacht, weil er so ein Genie ist und so furchtbar viel drauf hat als Theologe und vielleicht auch ein bisschen Philosoph und Psychologe. Was er weitergibt, hat er sich nicht ausgedacht. Alles, was er sich ausdenken könnte in seinem Oberstübchen, wäre minderwertig und wäre instabil, es wäre verderblich, es würde schaden. Es wäre abgestandenes Wasser, verwurmter Schiffszwieback, Falschgeld. Was er weitergibt, kommt nicht aus ihm heraus oder von irgendeinem anderen Menschen. Was er weitergibt, das kommt nur aus einer einzigen Bezugsquelle, die er hier auch freimütig beim Namen nennt, nämlich Gott, Gottes Geheimnisse. Was er weitergibt, ist ein Geheimnis. Jesus Christus ist in Person die Lösung für die Lebensfragen dieses Schiffes, das durch das Meer der Zeit unterwegs ist. Jesus. Wer Jesus hat, hat alles. Jesus, der gekommen ist, um die Verlorenen zu suchen und sie zu retten. Jesus, unsere Weisheit. Jesus selber ist der größte Schatz der Gemeinde. Das ist immer wieder seine Botschaft. So wie wir sie erkennen können aus den Briefen im Neuen Testament, ist das seine Botschaft. Jesus. Und diese Botschaft richtet er in aller Treue aus. Er lässt sich auch von Menschen nicht beirren, die gern was anderes gehört hätten und die ihm vielleicht eine höhere Gage versprechen würden für eine andere Botschaft. Nein, er schlägt es aus. Auch hier wieder spricht er nicht nur für sich. Er schließt seine Begleiter und die Freunde in Korinth mit ein. Dafür halte uns jedermann. Bist du ein Verwalter, ein Manager, einer der Menschen, die es bitter nötig haben, mit den Geheimnissen Gottes versorgt auf dem Weg? Das soll hoffentlich das Image der Gemeinde in Korinth sein. Oder Matrosen und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Und damit schließt die Bibel auch uns ein. Diesen Schatz haben wir miteinander zu verwalten. Besseres können wir der Stadt gar nicht geben als das Evangelium von Jesus Christus. Wir wollen nicht auf Gedeih und Verderb angesagt sein, wenn wir nur mit unserem ganzen Sein, mit jeder Faser rüberbringen könnten, wir sind nicht Menschen verantwortlich für das, was wir tun, sondern einem Höheren. Was wir anzubieten haben, ist das Evangelium. Was wir von Gott nicht bekommen, das brauchen wir auch nicht weitergeben. Das wäre über das Maß hinaus. Wir brauchen uns nicht verrenken, nicht künstlich zu strecken, mit offenen Händen dastehen. Empfangen und weitergeben. Ein Verwalter produziert nicht, er gibt nur, es ist ein durchlaufender Posten. Er empfängt, er gibt weiter. Noch einmal der Satz vom Anfang. Sonntage sind Herbergen auf der Straße des Lebens. Wir kommen Sonntag für Sonntag in Gottesdienst. Auch so ein Beispiel, wo wir Geheimnisse aufnehmen, sie mit nach Hause nehmen und sie hoffentlich weitergeben. Es ist auch Dienst aufzunehmen. Dienst ist nicht immer nur weitergeben. Wenn ein Verwalter immer nur weitergeben würde, weitergeben, 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 der hat bald große Probleme. Auch unsere stille Zeit, am Morgen oder am Abend oder wann immer, ist ja ein Bunkern von Geheimnissen. Zur Weitergabe bestimmt. Wenn wir das ausfallen lassen, ja, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nichts mehr weiterzugeben haben. Das Schöne an der Sache ist, wir sind nur dem Kapitän gegenüber für unser Tun verantwortlich. Keiner von uns braucht sich teilen. Keiner von uns braucht versuchen, und nicht zu Vereinbarendes zu vereinbaren. Menschenmeinungen sind gar nicht so wichtig. Es ist zum Beispiel Paulus gar nicht so wichtig, wie die, wie schön sagte, wenn wir für jedermann Ruderknechte sind, aber er sagt, es ist ihm nicht wichtig, wie die Korinther ihn beurteilen. Vers 3, jetzt gehen wir noch eine Folie weiter. Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Das bleibt ja nicht aus. Aber es ist ihm nicht so wichtig. Es ist ihm nicht so wichtig, wie ein römisches Gericht sein Geschäft beurteilt. Oder von einem menschlichen Gericht hier in Vers 3. Es ist ihm sogar eigentlich zweitrangig, wie er sich selber beurteilt. Wie es in seinem Gewissen aussieht. Auch richte ich mich selbst nicht. Gewissen ist nicht die Stimme Gottes. Glaubt es nicht. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Aber bei jedem schlägt es woanders. Von wem ist das Gewissen geprägt? Das ist die Frage. Nein, gerichtet weiß er sich nur von Gott, von Jesus Christus. Das letzte Urteil spricht sowieso der Kapitän des Schiffes. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum, und das ist der Schluss, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. So ein Ruderknecht da unten, was der leistet, unten im Schiff, das sieht man ja von außen gar nicht. Das sieht nur der Kapitän, der hat es im Blick. Und der wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Wenn du das Gefühl hast, dein Dienst, viele von uns haben Dienste, dein Dienst wird nicht ausreichend gewürdigt. Bist vielleicht schon ganz geknickt und denkst, ist es vielleicht nichts wert, was ich mache? Dann kannst du dir sagen, ist nicht so schlimm. Ausschlaggebend ist, dass der Herr es würdigt. Er wird es würdigen. Verlass dich drauf. Andererseits steckt natürlich in dem Satz auch, das ist so doppelt, andererseits steckt in dem Satz auch eine Warnung drin. Hab Acht auf dich selber. Hab Acht auf die verborgenen Anteile an deinem Dienst, deine Motive und deine Einstellung. Sie spielen eine Rolle. Sie spielen sogar die größte Rolle. Lass dir nichts vormachen, wenn dich Menschen loben. Wir sind als Kinder Gottes zum Dienen berufen, aber wichtiger, als dass da so ein konkreter Dienst ist, der dann auch sichtbar ist und der von anderen beurteilt wird, vielleicht positiv beurteilt wird, viel, viel wichtiger ist, dass ich das Herz eines Dieners habe, dass ich Gelegenheiten begrüße, wo ich dienen kann, dass ich gern diene, weil ich weiß, ich diene einem Höheren. Darum geht's. Und dann kommt das Stärkste. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Das haut mich um. Es ist nicht nur so, dass ich von Gott mit allem ausgerüstet werde, was ich brauche, um ihm zu dienen. Es ist, also ich kriege alles, was ich brauche. Ich habe nicht eine einzige Gabe. Nicht eine einzige, die nicht von Gott kommt. Und du auch nicht. Alles kommt von Gott. Und es ist nicht nur so, dass mich dieser Dienst in eine große Gemeinschaft hineinführt, mit Mitstreitern. Und es ist nicht nur so, dass ich mit meinen Händen und mit meinem Mund etwas tun kann, woran mein Herr Freude hat, sondern als ob das alles noch nicht genug wäre, hält unser Herr auch noch ein Lob für uns bereit, womit auch ein Lohn verbunden ist. Im Kapitel zuvor schreibt er, der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere, gemeint sind Mitarbeiter. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Jeder. 1. Korinther 3, Vers 8. Keine Ahnung, wie der Lohn aussieht. Wirklich, keine Ahnung. Ich glaube, jeder Gedanke, den ich denken kann, ist noch viel zu schwach, um das auszudrücken, was dieser Lohn, diesen Lohn ausmacht. Gott wäre nicht Gott, wenn es nicht viel mehr und besser wäre, als das, was wir uns jemals ausdenken könnten. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und jeder nimmt seinen Platz ein. Nicht als erster Klasse Passagier. Gibt's gar nicht auf diesem Schiff. Oder als berufsmäßiger Kritiker der Crew. Dafür ist auch kein Platz. Wohl aber als Diener, ganz allein Christi, in ganz unterschiedlichen Aufgaben und Herausforderungen. Und als Haushalter all der Sachen, der Geheimnisse, die Gott uns anvertraut hat. Hat Gott dich schon getröstet in notvollen Situationen? Wenn das der Fall ist, dann hast du ein Geheimnis empfangen. Du kannst das nämlich weitergeben. Bei der nächsten Gelegenheit, wo jemand anderes Trost braucht, kannst du ihn wieder trösten. Du bist ein Haushalter. Ja, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Es ist noch Platz da, nicht alle Plätze sind besetzt. Der Kapitän sucht Leute mit einem dienenden Herzen zur Verstärkung der Crew. Herzlich willkommen. Amen.